paradise, paradise. Now.
Herzlich willkommen zum Infomagazin bei Radio Dreieckland. Heute ist der 8. März und aus diesem Anlass hört ihr gleich einige Mitschnitte von der Demo in Freiburg zum Internationalen Feministischen Kampftag. Anschließend widmen wir uns einem Thema, das diesmal in unserem Programm einen gewissen Schwerpunkt gebildet hat, nämlich dem Thema Femizid. Heraus zum 8. März. Um 16 Uhr begann auf dem Platz der Alten Synagoge in Freiburg die Demonstration zum Internationalen Feministischen Kampftag. Hört hier eine Auswahl von Reden.
Wir sind Frauen, Lesben, Inter, Trans, Agender-Personen und Menschen, die sich nicht in ein binäres System drängen lassen. Flinter, wir sind so viele, mehr als die Hälfte der Gesellschaft. Und wir sind gekommen, um klarzustellen, die Ära der feministischen Revolution hat begonnen. Überall, über die Welt verteilt, breitet sich eine Bewegung von Frauen und Queers aus, die sich aktiv gegen die herrschenden patriarchalen Geschlechterverhältnisse wehren und die Gesellschaft gemeinsam, kooperativ, solidarisch und bedürfnisorientiert gestalten wollen.
Noch immer für eine gerechte Gesellschaft, in der alle gleiche Rechte und Möglichkeiten haben. Und zur Einstimmung hören wir jetzt erstmal eine Runde Musik.
Eine gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit und eine bessere Altersabsicherung. Recht
Recht auf sexuelle Selbstbestimmung. Schwangerschaftsabbrüche müssen legal sein. Eine strukturierte Aufklärung von Feminizide, präventive Maßnahmen und Feminizide als das zu benennen, was sie sind. Morde an Flinter aufgrund ihres Geschlechts. Wir fordern Schutz und ein Ende der Gewalt an Flinter auf der Flucht, denn weltweit sind über die Hälfte der flüchtenden Menschen Flinter. Die endgültige Einführung des Selbstbestimmungsgesetzes, damit Menschen schnell und unbürokratisch Namen und Geschlechtseinträge ändern lassen können. Wir fordern eine konsequente Klimapolitik und eine Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels, weil die Klimakrise Flucht und soziale Konflikte weltweit verstärkt und somit auch Flinter zunehmend bedroht. Deshalb braucht es Energierationierungen, Kohlestopp, öffentlichen Nahverkehr umsonst. Und wir fordern auch ein Ende rassistischer Polizeigewalt, denn auch Flinter sind davon betroffen. Den Abzug von Russland aus der Ukraine. Kriege bedrohen das Leben aller und verstärken sexualisierte Gewalt gegenüber Flinter. Solidarität und Unterstützung für kurdische, afghanische, iranische, ukrainische Flinter und für alle FeministInnen weltweit, die ihre Stimme für eine gerechte Welt erheben. Wir sind nicht frei, solange noch ein einziges von ihnen unfrei ist. Wir kämpfen, weil wir die multiplen Krisen nicht mehr ertragen. Es braucht revolutionäre Antworten. Heute, am 8. März, dem feministischen Kampftag, schreien wir gemeinsam mit Flinters überall auf der Welt unsere Wut und Power in die Welt. Flinter, sie kämpfen, sind Flinter, sie leben. Lass uns das System aus den Angeln heben. Flinter, sie kämpfen, sind Flinter, sie leben. Lass uns das System aus den Angeln heben. Okay, ja, das Wetter ist nicht so genial, aber macht nichts, müssen wir durch. Es gibt noch ein paar Orga-Punkte. Zum einen zu den verschiedenen Demo-Blöcken. Dieser Tag gehört uns Flinter und deswegen wird die Demo von einem Flinter-Block angeführt. Uns ist wichtig, dass der erste Block ausschließlich von Frauen, Lesben, Trans, intergeschlechtlichen sowie nicht-binären Personen gestellt wird. Wir möchten euch Flinter einladen, nach vorne zu kommen und nach vorne zu kommen. Hinter dem dritten Laut hier gibt es einen leiseren Familienblock. Das ist dann das Auto da drüben. Wir bitten euch, keine Fotos zu machen. Es gibt offizielle FotografInnen. Des Weiteren bitten wir euch, kein Alkohol und keine Drogen zu konsumieren. Zur Route. Wir laufen gemeinsam über die Sedanstraße Richtung Bahnhof und biegen von der Bismarckallee ab Richtung Europaplatz. Und dort wird es eine Zwischenkundgebung geben. Und
Test, sehr gut. So, wir sind die Realitätenwerkstatt und wir fangen heute mit der ersten Rede an. Schön, dass ihr alle da seid. Müssen wir überhaupt noch kämpfen und für Feminismus auf die Straße gehen? Hier in Deutschland, während im Iran Menschen sterben? Die Antwort lautet ja. Denn dass wir auch hier in Deutschland, ganz konkret hier in Freiburg, noch lange nicht die Gleichberechtigung aller Geschlechter und das Ende des Patriarchats erreicht haben, möchten wir an einem Beispiel aus der Freiburger Kunstszene zeigen. Vielleicht erinnern sich ein paar von euch an die Loretta-Statue des Freiburger Bildhauers Thomas Rees, die 2021 vor dem Loretto-Bad ausgestellt war. Nach öffentlichem Aufruf und viel Kritik an der objektifizierenden und sexistischen Darstellung eines unproportionalen Frauenkörpers und der Verherrlichung von sexualisierter Gewalt wurde diese entfernt. Diese Darstellung ist umso schmerzhafter, wenn wir uns die bittere Realität anschauen, in der genau diese Gewalt gegen Flinterpersonen sowie eine erdrückende Anzahl an Femiziden immer noch Normalität ist. Der Künstler behauptet, er wolle starke Frauenfiguren darstellen. Man habe ihn mit der Loretta-Aktion gecancelt. Doch offensichtlich hat man das nicht, denn bei Loretta hört es nicht auf. Es folgte kein Prozess des Reflektierens und Lernens. Nein, es folgte Agatha. Ebenfalls eine Statue, die mit verzerrt weiblichen Körpermerkmalen ausgestattet ist. Sie steht nun in Kappel an einem Wanderweg. Dort steht sie zwar nicht mehr ganz so zentral wie Loretta, einst in Freiburg, aber wir wollen nicht zulassen, dass diese sexistische Statue dort weiterhin so stehen bleibt, als sei sie völlig akzeptabel. Was wir in Loretta und Agatha sehen, ist ganz eindeutig. Die Reproduktion von Objektivierung und die daraus resultierende Verfügbarkeit weiblich gelesener Körper. Zwei Skulpturen, die ganz offensichtlich die patriarchale Vorstellung der Befriedigung männlicher sexueller Fantasie reproduzieren. Wollen wir so etwas in Freiburg und in der Umgebung haben? Wir sagen nein. Nein zu sexistischer Kunst in Freiburg und überall. Es lohnt sich daher also immer noch, den feministischen Kampf gemeinsam weiterzukämpfen. Aber nicht nur deswegen. Gemeinsam können wir auch die Stimme der Menschen im Iran hier in Freiburg auf die Straße bringen und den Angehörigen in Deutschland zeigen, dass sie nicht allein sind. Aber wie weit dürfen wir dabei gehen? Dürfen wir über etwas sprechen, wenn wir nicht betroffen sind? Wir sollten es sogar. Wir sollten keine Angst haben, Fehler zu machen und deshalb den Mund halten. Wir sollten uns verbessern lassen, wenn wir etwas nicht wissen. Denn nur so können wir lernen. Und wir sollten nicht direkt verurteilen, sondern lernen als Prozess begreifen und einander dafür Raum geben. Wir kämpfen miteinander und wir lernen miteinander. Wir sind nicht allein. Gemeinsam können wir verdammt viel erreichen. Unsere Aktionen hier zeigen autokratischen Staaten wie dem Iran, dass er nicht unbeobachtet morden kann. Die Menschen dort sehen, dass auch sie nicht allein sind, dass wir an ihrer Seite stehen. Das kann viel wert sein. Freiheit und Feminismus sind etwas, für das wir ständig und überall kämpfen müssen. Und Feminismus ist für alle. Für die männlichen 75% der Suizidtoten, die keine Gefühle zeigen durften. Für die weiblich und queer gelesenen Personen, die Angst haben, nachts allein nach Hause zu gehen. Für trans- und nicht-binäre Menschen, die täglich erleben, dass ihre Identität nicht anerkannt wird. Es gibt so viele Femizide auf der Welt, auch hier bei uns. Die meisten davon in der vermeintlichen Sicherheit des eigenen Zuhauses. Den Idealzustand haben wir also noch lange nicht erreicht. Und deshalb lohnt es sich zu kämpfen. Wir alle sind links genug und feministisch genug. Gemeinsam können wir Machtstrukturen wie das Patriarchat hinterfragen und verändern. Lasst uns bei all der Scheiße da draußen nicht vergessen, einander mit Verständnis und Freundinnenschaft zu begegnen.
Wir würden gerne noch auf eine Petition aufmerksam machen, die wir gestartet haben, mit der wir fordern, diese Figuren, seine Statuen abzubauen, wie es eben schon mal bei der Loretta-Statue passiert ist. Und ihr findet die Petition auf manchen Schildern hier, wobei bei dem Wetter wird es ein bisschen schwierig wahrscheinlich, die länger draußen zu haben, aber auch auf unserer Website. Und die heißt Realitätenwerkstatt non.nonblocks.org. Ja, Dankeschön!
Redebeitrag vom kurdischen Frauenrat hören. Kommt hier bitte hoch.
Clara Zetkini, Jelena Qasim, Hatta Sarjan, Sevian, Jaisa Doğanlan, Hatta Nagihandan, Jina Amini ve Evin Gui, Emtreko Şinahua, Ya Azad, Ya Jinan Bilindikin. Bishoreshajne. Wir gehen mit Jinjian Azadi zur Frauenrevolution. Als kurdisches Volk und kurdische Frauen begrüßen wir den 8. März zu einer Zeit, in der die durch die kapitalistische Moderne verursachten Krisen unsere Rechte auf Leben bedrohen. Unsere Entschlossenheit, den Kämpfen zu widerstehen, die uns Recht auf Leben ebenso verletzt wie unseren Schmerz und Verlust, ist groß und unerschütterlich. Unsere Gründe für den Kampf sind stärker denn je, denn die männliche Vorherrschaft, die permanent Allianz von Staat und Kapitalismus. Ihre Angriffe auf Frauen haben sich inzwischen in den Krieg zwischen den Systemen verwandelt. Die Praktiken multinationaler Konzerne, das neue Gesicht von Faschismus, Diktaturen, Kolonialismus, überschneiden sich mit Angriffen auf die Freiheit und der Plünderung der Natur. Die Konflikte innerhalb der Hegemonialmächte und ihre aus Profitgier betriebene Politik bieten Frauen und der Gesellschaft keine andere Zukunft als Krieg, Migration, Zerstörung, Gewalt und Armut. Die Sonne der Menschheit soll verdunkelt werden. Es gibt keine Welle der Ausbeutung und Angriffe durch männliche Herrschaft in allen Regionen der Welt. Von Afghanistan bis Abya Yala, von Indien bis Afrika wächst der Frauenwiderstand in allen Teilen der Welt. Widerstands. Wir wissen, dass wir nicht leben können, wenn wir nicht unser Leben täglich mit Widerständen durchleben. Das wissen wir nicht nur aus dem, was wir im letzten Jahr erlebt haben. Wir haben gesagt, dass Kapitalismus und Faschismus soziale Vernichtung sind. Und leider wurde diese Feststellung durch das Erdbeben am 6. Februar in unserem Land Kurdistan und in den Städten der Türkei und Syriens erneut bestätigt. Die AKP-Diktatur und die Politik des Faschismus verschlimmerten die Folgen der Katastrophe. Es ist zu einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit geworden. Wir kennen die schmutzigsten Gesichter des Faschismus aus den Schreien der Frauen und den Kindern, die unter den Trümmern begraben wurden. Wir haben gesagt, dass das von Männern dominierte System zu Frauenmorden führt. Das kennen wir aus unserem Land Kurdistan. Wir wissen von den täglichen Angriffen, den Ermordungen von Pionierinnen, den Besetzungen, die durch die Gegenwart internationale Streitkräfte durchgeführten, als es ihnen nicht gelang, die Frauenrevolution, die Hoffnung aller Völker der Welt in Rojava mit dem IS zu besiegen. Wir kennen den türkischen Staat, der so brutal geworden ist, dass er weibliche Guerilla mit Chemiewaffen ermordet hat, die mit ihrer 30-jährigen Selbstverteidigungserfahrung den Frauen Mut, Selbstvertrauen und Verteidigungserfahrung eingeflößt haben. Wir kennen den Faschismus, der Frauen aus der Politik und den lokalen Verwaltung zwang. Den Faschismus der Abgeordneten und der Bürgermeisterinnen, die durch den Willen des Volkes gewählt wurden und die enorme Folgen für ihn verursachten, nicht andauern konnten und sie in Gefängnisse steckte. Wir kennen sie von ihren faulen Gesetzen, die Akademikerinnen und Journalistinnen zum Schweigen bringen und verhaften, die versuchen, die Ungerechtigkeit und Praktiken des Faschismus bekannt zu machen. Es sind Frauen, die auf die Wahrheit bestehen. Sie werden verhaftet, aber Kinderehen werden zugelassen. Kinderschändler und Vergewaltiger freigelassen. Wir kennen sie aus der Tatsache, dass er die Istanbul-Konvention annullierte und den Frauen die erkämpften Rechte mit einem Wort des Diktators nahm. Wir kennen diejenigen, die Angst vor der Befreiung der Frauen haben. Sogar von den Haaren der Frauen und die Jina Amini ermordet haben. Wie diese Mentalität sein kann, haben wir erlebt. Entschuldigung. Wie diese Mentalität sein kann, haben wir erlebt, als sie unsere Genossinnen Sakina Johnson, Fidan Doğan, Leyla Şeylemez und 10 Jahre später Evin Gül in Paris ermordet haben. Organisierten, um eine führende Kraft zu sein. Nein, sie ebneten den Weg für Frauenrevolution und dies mit dem Weg des demokratischen, ökologischen und frauenliberalen Paradigmas. Paradigma, nicht mit der Denkweise des Systems. Im Revolutionsmarsch unterstützt die Frauenwissenschaft die Genealogie. Es begann damit, dass den Widerstand kurdischer Frauen für ein freies Leben und ihre Erfahrung den Frauen der Welt teilte. Es begann damit, dass die Zauberformel fand, um das Leben zu befreien, indem er Jin Jian Azadi sagte. Jin Jian Azadi! Jin Jian Azadi! Jin Jian Azadi!
Vielen Dank.
Keine Kinder mehr. Gespräche auf dem Spielplatz. Erziehungstipps von Fremden. Erziehung heute autoritär. Nein, es gibt kein Gummibär. Elitäres Scheißgeschwätz. Auf welche Schule geht dein Kind? Weg mit deinem Finger über Rot ohne Hemd. Amoklauf vor Publikum. Come to buy.
Bereits am gestrigen Montag fand eine Gedenkveranstaltung für alle ermordeten Frauen und Queers auf dem Ni Una Menos Platz, auch bekannt als Augustinerplatz, in Freiburg statt. Der Grund: Noch immer werden Menschen häufig einzig und allein aufgrund ihrer Geschlechtsidentität Opfer von Gewalt. Diese Gewalt hat viele Gesichter und endet nicht selten mit Mord. Wir sprachen vorab mit Eslem.
Und jetzt habe ich, wie versprochen, Eslem am Telefon. Hallo, guten Morgen.
Hi, guten Morgen.
Ihr macht heute Abend eine Gedenkveranstaltung für ermordete Frauen. Femizide heißt die Gedenkveranstaltung. Aber vielleicht magst du erst mal dich und die Gruppe, aus der diese Initiative entstanden ist, kurz nochmal vorstellen.
Ja. Genau, ich bin Eslem und ich bin Teil einer Gruppe, die sich vor ein paar Monaten im Zusammenhang mit den Protesten im Iran und dem Mord an Jina Mahsa Amini zusammengeschlossen hat. Und genau, da haben wir auch schon eine Veranstaltung, also mit Reden und so zum Iran gehabt oder am 25. November zum Tag gegen Gewalt an Frauen. Genau, also so die paar Sachen haben wir jetzt in den letzten Monaten organisiert und uns jetzt nochmal zusammengetan zum 7. März eben an ja Frauen und queere Menschen zu gedenken, die ermordet wurden.
Der Aufruf für den heutigen Abend ist vielsprachig. Das zeigt ja auch auf, dass Femizide ein überregionales, ein globales Problem sind. Vielleicht kommen wir nochmal zu dem Begriff Femizide. Meines Wissens, aber das ist, da ging, glaube ich, die Meinung auch so ein bisschen auseinander, kommt das aus Argentinien. Ni Una Menos heißt ja keine weniger. Magst du vielleicht zu der Bewegung, zu dem Begriff mit der Umbenennung des Augustinerplatzes vielleicht auch noch mal ein paar Worte sagen?
Ja, genau. Also der Begriff kommt aus dem ja, spanischsprachigen Raum. Ni Una Menos, also keine weniger oder auch im Sinne von also nicht noch eine. Ja, also vielleicht kurz zu dem Platz. Also da gibt es viele Plätze, auch also in anderen Städten in Deutschland, die als Widerstandsplatz umbenannt wurden oder einfach um ein Zeichen zu setzen eben und aufmerksam zu machen gegen diese Gewalt und die Morde an Frauen und queeren Menschen. Und so ein Platz ist, denke ich auch, also ganz persönlich, also für mich der Niuna Menos Platz in Freiburg, ja.
In Mexiko gibt es ja zum Beispiel auch einen Ort, an dem sich Leute nach einem Femizid versammeln. Vielleicht können wir das ja hier auch mit diesem Platz implementieren.
Ja. Und
es werden Kerzen angezündet, wahrscheinlich wird es eher ruhig, aber es gibt auch Redebeiträge. Ich habe hier noch ein paar Notizen. Seit 2003 sind nämlich in der polizeilichen Kriminalstatistik Femizide auch als Tatbestand erfasst. Trotzdem gehen die Zahlen nicht zurück. Im Buch von Julia Kruschewitz und Caroline Heintjes von letztem Jahr, also mit dem Titel Femizide, heißt es auch, der gefährlichste Mensch im Leben einer Frau ist ihr Partner. Es gibt ja Präventionsstrategien, die auch schon erfolgreich angewendet wurden, wo aber nie genug Geld da ist, zumindest nicht in Deutschland oder beziehungsweise in verschiedenen Bundesländern wird das ausgetestet oder in Kommunen, aber eben bundesweit hat es eben noch keine Implementierung. Sind denn mit eurer Aktion heute auch Forderungen verbunden?
Also ich denke, dass in den Reden also die ein oder andere Forderung rüberkommen wird. Aber sonst also sind wir, denke ich, jetzt noch nicht so aufgestellt, dass da größere Forderungen vielleicht auch, ja. Mal schauen, hoffentlich, also findet es Gehör und also Veränderungen sind notwendig. Wird sich zeigen.
Ja. Was erwartet uns denn an Redebeiträgen heute Abend?
Es wird ein Redebeitrag vom AK 79, genau, also auch ein Redebeitrag von uns und ein Redebeitrag von einer Einzelperson, von Iman wird es geben, genau. Und noch dazu werden wir Infomaterialien haben, genau, also da kann man sich auch noch zu Feminiziden informieren, Sachen durchlesen, genau, das wird es auch noch geben.
In der Ankündigung heißt es noch immer, werden Menschen einzig und allein aufgrund ihrer Geschlechtsidentität Opfer von Gewalt. Diese Gewalt hat viele Gesichter und endet nicht selten mit Mord. Die Gedenkveranstaltung Femizide erinnern heißt verändern.
Um 17.30 Uhr, ja.
Auf dem Niuna Menos Platz, dem ehemaligen Augustinerplatz.
Ja, um 17.30 Uhr treffen wir uns, um eben den Menschen, die in den letzten Jahren leider immer noch ermordet werden aufgrund ihrer Geschlechtsidentität. Wir wollen uns gemeinsam an die Menschen erinnern und trauern, an sie gedenken. Solidarisch zusammenstehen gegen diese patriarchale Gewalt. Vielleicht auch einfach füreinander da sein, ein offenes Ohr sein, sich austauschen, Tee trinken. Zusammenstehen. Kommt gerne zahlreich.
Eslem, über die Kundgebung oder Erinnerungsveranstaltung erinnern heißt verändern, die am gestrigen Montag stattfand in Gedenken an die Opfer von Femiziden. Und das Thema Femizid beschäftigt uns auch in dem folgenden Beitrag. Melita und Maike stellen im Gespräch mit Sabine das Buch Femizide, Frauenmorde in Deutschland von Julia Kruschwitz und Caroline Händjes vor. Es ist 2022 im Hirzel Verlag erschienen.
Ja, und jetzt geht es um das Buch von Julia Kruschwitz und Caroline Händjes, Femizide, Frauenmorde in Deutschland. Ihr habt ja gesagt, ihr habt das beide gelesen. Was ist das Besondere an dem Buch?
Tatsächlich hat es mich überrascht. Ich hätte mit was ganz anderem gerechnet, weil das ja ein Sachbuch ist, aber es sich ja relativ flüssig lesen lässt, finde ich so, weil es wird halt ein Fall am Anfang aufgezeigt und dann wird so ein Bogen gespannt, der wird am Ende auch nochmal aufgegriffen Und zwischendurch werden nochmal einzelne Fälle auch beleuchtet. Und ja, man hat auch ein bisschen Statistik, aber es ist relativ flüssig zu lesen, würde ich sagen. Das macht es besonders. Melitta?
Ja, also das, was es eben so besonders macht, war für mich auch, dass die Fakten, die Statistik, die Sachverhalte von den ExpertInnen anhand von Beispielen, an konkreten Beispielen, anhand von Morden an Frauen, die passiert sind in Deutschland und die nicht lange her sind, also in den letzten Jahren entstanden sind. Das Buch wurde von einer von den Autoren nach dem Mord an einer jungen Frau in Leipzig 2020 im Frühjahr geschrieben.
Miriam, ja.
Genau.
Und sie hatte sogar noch ein Kind dabei, als der Mord passiert ist, was unversehrt davon gekommen ist.
Übel ist in der Öffentlichkeit passiert, an einem sonnigen Tag in einer Gegend, in der viele Menschen spazieren. Und wie gesagt, ein Kind war dabei. Kinder sind häufig an Morden, bei Morden dabei, weil es passiert häufig vor ihren Augen. Vielleicht thematisieren wir das später. Es wird auch in dem Buch thematisiert. Und genau diese Tat hat die Autorin aufgerüttelt, dass sie sich dann knapp 2 Jahre danach, also intensiv damit beschäftigt hat und mit dieser Beschäftigung und das, was sie dort gelernt hat, handelt eben dieses Buch. Diese komplexen Sachverhalten, die dazu führen, dass Femizide, im Endeffekt dazu führen, dass Femizide in Deutschland passieren, also dass Frauen nicht so diesen rechtlichen Rückhalt haben, dass das, was ihnen passiert ist, entsprechend oder angemessen bestraft werden. Die ganzen Sachen, die dazu führen, sind komplex und das wird an einzelnen Morden und Sachen, die ihm passiert sind, da nochmal aufgelistet. Und das erzählt sie auch gut. Also ich finde, sie kann auch zwischendrin sehr gut und ich will gar nicht sagen spannend, also man liest das und man kann es einfach nicht fassen. Man ist fassungslos und diese Fassungslosität, die lässt sich halt eben gut lesen und das passiert in diesem Buch.
Um auf deine Frage noch zurückzukommen, Sabine, das macht es auch so besonders. Ne? Wir kennen die Zahlen, wir reden hier oft, zumindest bei Radio Dreieckland, vielleicht ein bisschen öfter als andere Medien, aber immer noch zu wenig über Femizide, die einfach passieren. Und dann haben wir so Zahlen wie jeden dritten Tag wird eine Frau ermordet, jeden Tag versucht ein Mann, meistens sind die Täter ja männlich, seine Frau, Partnerin, Ex-Partnerin zu ermorden und jeden dritten Tag gelingt es. Inzwischen sind die Zahlen eigentlich so, dass man sagen muss, es passiert eigentlich fast jeden Tag. Also das ist das, was ich hier aus diesem Buch rausgelesen habe, dass wir an die 300 Fälle in der BRD im Jahr haben, wo man eigentlich sagen muss, das ist halt nicht mehr jeden dritten Tag. Aber was das Buch besonders macht, ist, dass du Schicksale einfach hast von Frauen, von Familien, die dadurch halt einfach zerrüttet werden, betroffen sind. Du weißt nicht, was mit den Kindern passiert, inwieweit die traumatisiert werden. Das ist auch, genau wie wir vorhin schon angerissen haben, wird es viel zu wenig beleuchtet, dass die Kinder eine psychologische Betreuung bekommen. Am Ende sind sie dann Waisen, weiß ich nicht, der Vater ist vielleicht im Knast, die Mutter ist tot. Was passiert mit diesen Kindern? Das ist völlig unterbelichtet. Oft heißt es, die haben dann einen Hang dazu, selber zu Opfern oder zu Tätern auch zu werden, weil sie halt Zeuge oder Zeugin eines Mordes oder eines versuchten Mordes schon mal gewesen sind, wenn sie es dann überleben, weil Kinder sind auch oft Opfer von Femiziden, weil das ja um die Vernichtung der Frau geht. Das ist auch was, was hier sehr eindrücklich geschildert wird. Es ist ja nicht nur einfach ein Mord, sondern es geht um die Vernichtung dieser Existenz.
Ja. In diesem Buch wird auch über Overkilling, also die Übertötung einer Person, also einer Frau genannt, also der Täter macht mehr als dafür nötig, die Frau umzubringen, also die totale Vernichtung des Körpers. Und wie du auch schon gesagt hast, sie gehen so weit, dass sie das Schlimmste der Person antun wollen, also ihre Kinder umbringen wollen, um diesem ihrem Wahn irgendwie Luft zu lassen. Das ist kaum zu erklärbar, gar nicht so erklärbar, aber es gibt Muster und auf diese Muster weist dieses Buch hin. Es ist nicht, wie es in der, wie es noch in der, wie immer noch viele PolitikerInnen sehen und auch dazu führen, dass das nicht gesellschaftlich oder systematisch behandelt wird. Es ist nicht ein Konflikt in einer Paarbeziehung, es ist nicht ein Tod aus Leidenschaft, sondern es ist ein Muster, die Täter davor aufweisen, die im Endeffekt dazu führen, dass dieser Tod zwangsläufig passiert. Genau, und auf diese Muster weist dieses Buch eben auch hin.
Also vor Gericht werden ja dann auch psychologische Gutachten der Täter erstellt. Und da zieht sich schon ein gewisses Muster durch, wie du gerade gesagt hast, Melitta. Die Täter sind oft narzisstisch, habe ich mir hier notiert, depressiv in Kombination oft mit Suchterkrankungen, mit Persönlichkeitsstörungen. Dann Zitat, Großmannssucht, Empathiemangel, Egozentrismus, histrionisch, manipulativ. Und genau, sehen auch oft die Frau so ein bisschen so als ihren Besitztum. Und oft ist es ja so in der Situation, sie will sich trennen. Also oft kommt es dann zu einem Femizid, weil er seine ganze Existenz quasi bedroht sieht, wenn sie dann weg ist. Vielleicht ist der Job auch noch weg oder die Wohnung und so weiter. Sabine.
Weil ihr sagt, mit den Mustern, wie ist das denn? Gibt es da schon vorher im Lauf der Beziehung eine lange Gewaltgeschichte, die sich aufbaut?
Gute Frage. Mhm. Sehr, sehr gute Frage. Genau, man kann, also die Muster sind untersucht. Es ist nicht so, dass das, was wir jetzt da erzählen oder was in dem Buch erzählt wird, anhand von Einzelfällen, anhand von Ideen oder Theorien sind. Das sind Statistiken, auf die die Statistik ist da, die das alles belegt. Das finde ich nämlich faszinierend. Das konnte ich aus dem Buch gut rauslesen, dass in der Forschung Menschen auf jeden Fall hartnäckig dranbleiben, das zu untersuchen. Und genau, es wurden spezifische Risikokonstellationen herausgearbeitet. Und manche wurden auch schon gerade von Maike erwähnt. Die Täter befinden sich in einer Denkspirale, in der sie hineingeraten, aus der sie sich alleine nicht mehr befreien können. Es ist diese Dynamik führt zwangsläufig irgendwann später zum Tötungsdelikt. Man sieht, dass sich diese Taten in sogenannte etablierten Partnerschaften, dass diese Taten in etablierten Partnerschaften entstehen, also in langjährigen Beziehungen, bei dem dass meistens über 10 Jahre lang man zusammenlebte. Die Frau hat für den Mann eine emotionale, hohe Bedeutung und besonders wichtig für sein Selbstgefühl ist. Aber diese Beziehung befindet sich in einem Umfeld der Trennung. Der Mann empfindet daraufhin oder hat bereits eine existenzielle Krise, ist in einer psychologischen Ausnahmesituation, hat eine Insolvenz, Wohnungsverlust. Hier geht es nicht, also das will ich nochmal, hier geht es nicht darum, irgendein Verständnis oder Nachvollziehbarkeit für die Tat zu schaffen, sondern es geht darum, ein Muster zu erkennen. Und das sind eben die Sachen, die sich aus der Studie ergeben haben. Manchmal eine schwere Krankheit oder genau Forscherin, die dazu forscht, die Luise Greuel, nennt es auch Lebensbankrott eines Mannes. Das führt dazu, dass nicht nur das, aber das besonders verstärkt ist, dass es keine alternative Ressourcen gibt. Also der Mann hat keine sozialen Kontakte, hat kein gesundes Selbstbewusstsein. Ausschlaggebend sind auch Termine. Das wird in diesem Buch nochmal spezifiziert, dass besondere Termine so einen Gewaltakt auslösen oder triggern. Das sind Zeitpunkte, an denen der Mann feststellt, dass er den kompletten Kontrollverlust hat über die Ehefrau, über sogenannte in Anführungszeichen seine Ehefrau, das ist ein Zeitpunkt, an dem die Festigung einer neuen Partnerschaft nach außen markiert wird. Also wenn die Frau öffentlich mit einem neuen Partner auftritt, dass sie sich eine gemeinsame Wohnung sucht oder eine Schwangerschaft entsteht mit einem anderen Partner. Genau, die Männer stalken ihre PartnerInnen. Das wird auch häufig von der Polizei nicht als ernst genommen. Vielleicht auch als ernst genommen, aber die Polizei hat angeblich nicht so viele Wege, um dagegen zu intervenieren. Also sie können die Männer in Gewahrsam stecken, aber nachdem diese Zeit abgesetzt worden ist, kommen die Männer halt eben wieder zurück und stalken diese Person weiter. Und nochmal zu erwähnen, Stalking kann auch online stattfinden, also mit permanenten Anrufen. Und die Täter erweisen eine hohe Energie auf, um die Opfer ausfindig zu machen. Also es bringt auch nicht unbedingt das Opfer eben weiter aus der sogenannten Gefahrenzone zu bringen, sondern die Täter erweisen hohe Energien, um das Opfer eben zu schaden. Ja.
Um nochmal auf die Frage einzugehen, Sabine, oft sehen wir eine Gewaltgeschichte, also wie du es gerade ausgeführt hast, Melitta, durch Stalking, durch häusliche Gewalt, aber es wurde auch nochmal ganz klar in dem Buch geschrieben, Femizide ist gleich nicht häusliche Gewalt oder beziehungsweise ein Femizid ist nicht zwangsläufig das Resultat von häuslicher Gewalt oder sogenannter häuslicher Gewalt, weil Femizide auch oft aus dem Nichts sozusagen passieren, ohne dass es vorher eine Gewaltgeschichte oder Stalking gegeben hätte. Ich habe hier noch so einen schönen, was heißt schönen Satz, aber einen sehr bezeichnenden Satz aus dem Buch. Die stützen sich vor allem oder nehmen vor allem die Beispiele von sogenannten Intimiziden, also Frauen, die von ihren Partnern oder Ex-Partnern ermordet werden. Und da heißt es in dem Buch, der gefährlichste Mensch im Leben einer Frau ist ihr Partner. Wir haben ja gerade schon über die psychologischen Gutachten der Täter gesprochen. Wir reden gerade über das Buch Femizide, Frauenmorde in Deutschland im Hirzel Verlag 2022, erschienen von Julia Kruschwitz und Caroline Hentjes. Wir wollten jetzt nochmal auf die Präventionsmaßnahmen zu sprechen kommen. Die gibt es ja. Melitta. Warum werden die nicht umgesetzt? Verdammt nochmal.
Boah, warum werden die nicht umgesetzt? Es fehlt also... es gibt Präventionsmaßnahmen. Das ist so erstaunlich. Das ist das, was man in dem Buch herausliest. Also, dass man dem nicht einfach ausgesetzt ist oder ausgesetzt sein sollte. Es gibt viele Modelle, aber halt nur das Bundesland Rheinland-Pfalz in Deutschland setzt hier irgendwas um. Die anderen Bundesländer haben teilweise Vorhaben. Teilweise soll sich auch was in Baden-Württemberg tun und ich kann ja mal so einen Überblick nennen, wie das Rheinland-Pfalz eben macht. Es gibt das Hochrisikopilottäterprojekt und erstens, Rheinland-Pfalz ist das einzige Bundesland, in dem häusliche Gewalt unter Gewalt in engen sozialen Beziehungen benannt wird, nicht häusliche Gewalt. Es hat nämlich häusliche Gewalt suggestiert irgendwie, dass es Öffentlichkeit nichts damit zu tun hätte, aber wir haben alle was damit zu tun. Es ist ein gesellschaftliches Problem. Sie haben so Handlungsleitfäden und Standards eingerichtet. Nach jedem, ich nenne es jetzt hier GESP-Einsatz, also damit meine ich nach jedem Einsatz, in dem Gewalt in engen Beziehungen stattgefunden hat, werden bestimmte Fragen gestellt. Diese Fragen, das könnt ihr vielleicht irgendwann mal nachlesen. Das sind 13 Fragen, so ODERA-Fragen. Die werden in dem Buch nochmal thematisiert. Das sind 13 bestimmte Fragen. Und anhand dieser Fragen kann man dann, oder anhand der Antworten kann man so Punkte geben. Und wenn es dann 5 Punkte gibt, dann wird dieser Fall unter einem Hochrisikofall eingeschätzt. Und nachdem dieser Fall eben so eingeschätzt wird, wird eine Fallkonferenz besprochen. Und das ist der Clou an der ganzen Sache. Bei dieser Fallkonferenz kommen nämlich Behörden und Organisationen zusammen. Also dazu gehört eben die Polizei, das Jugendamt und unter den Behörden aber auch Non-Profit-Organisationen wie eben Frauenhäuser und Frauenberatungsstellen. Also alle, die in diesem Fall von dieser Gewalt eben betroffen sind. Also in dieser Fallkonferenz werden dann eben über bestimmte Sachen gesprochen, zum Beispiel über kritische Termine. Also wie wir schon gesagt haben, es gibt es eben bestimmte Termine, die so Triggerpunkte sind für die Täter. Es wird daran ausgehend eben über Maßnahmen gesprochen. Es wird die betroffene Person wird darüber sensibilisiert. Häufig werden die sehen sie die eigenen Gefahren nicht so. Genau, und das Besondere an dieser Konferenz ist auch, dass das wirklich so besonders macht, ist, dass diese Konferenz werden nicht von der Polizei eingeleitet, sondern alle Institutionen können diese Konferenz eben, wenn sie irgendwo das mitkriegen, also wenn das Frauenhaus eben mitkriegt, dass die Person Gewalt unter häuslicher Gewalt, unter dieser Gewalt in engen Beziehungen ausgesetzt ist, können sie in Rheinland-Pfalz diese Konferenz eben beantragen und dann wird über diese Person gesprochen. Anhand dessen werden dann innerhalb von 30 Minuten über solche Fälle gesprochen. Diese Konferenz findet einmal im Monat statt. Ja, so, das wäre sogar so eine Maßnahme. Was es aber auch noch gibt, ist, wie es diese Hochrisikofälle, die werden ja dann gezählt. Es gibt ein Bewusstsein dafür in Rheinland-Pfalz. Das ist ganz anders wie in anderen Bundesländern. Und daran erkennt man auch, dass die Zahlen immer steigen, jedes Jahr. Das ist so krass. In Spanien gibt es auch dieses Bewusstsein, das ist landesweit. Also hier ist es ja eher so in jedem Bundesland anders. In Spanien ist es im ganzen Land. Und dort wird festgestellt, dass die Hochrisikofälle eben sinken, weil sie auch andere Maßnahmen haben.
Hast du eine Idee dazu, warum das so ist? Oder wird das da drin irgendwie erläutert?
Also was ich mir denke, ist, dass in dem Recht, in dem Handlungsfeld, wie RichterInnen das eben mit den Tätern umgehen, ist nicht das Bewusstsein erschaffen worden, dass es ein systematischer Fehler ist. Es wird eben häufig noch sich in die TäterInnen hineinversetzt, dass es so ein Umfeld gibt, das das mitkriegt, das ist irgendwie nicht so in deren Bewusstsein.
Zumal, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, wir hier in einem deutschen Kontext haben so ein bisschen den Fokus sehr auf die Polizei, aber die kommt ja meistens erst, wenn es dann schon zu spät ist. Also Femizide steht seit 2020 hier nochmal kurz Name-Dropping. Im Duden ist also uns inzwischen hier auch ein Begriff im deutschen Kontext und Femizide werden, soweit ich das jetzt richtig erinnere, auch polizeilich in der Kriminalstatistik erfasst. Die Zahlen gehen aber nicht zurück, weil die Polizei ja, wie gesagt, erst kommt, wenn es halt schon zu spät ist und auch viele Sachen von der Justiz ja auch nicht ernst genommen werden, weil oft mit patriarchalen Argumentationsmustern dann wieder gearbeitet wird. Da können wir dann auch nachher nochmal drüber sprechen. Und das ist ja eine Sache oft von der Finanzierung einfach, ne? Wie sind Frauenschutzhäuser zum Beispiel aufgestellt? Wie sind Frauenberatungen aufgestellt? Wie ist auch Täterarbeit zum Beispiel aufgestellt? Soweit ich weiß, gab es oder gibt es das hier mal bei Pro Familia, wenn halt Männer schon mal auffällig geworden sind oder gewalttätig geworden sind, dass man da halt früh ansetzt. Ne? Auch wenn wir jetzt gesagt haben, Gewalt im engen sozialen Bereich ist führt nicht zwangsläufig zum Femizid und ist auch nicht immer das, was einem Femizid vorangeht, aber gehört ja auch zur Prävention, mit Tätern zu arbeiten.
Aber ich meinte auch nochmal, gibt es eine Erklärung dafür, warum in Spanien die Zahlen von Hochrisikotätern rückläufig ist und hier das Gegenteil hat, das was mit Anzeigen zu tun oder Häufigkeit, Dunkelziffer verändert sich oder wie schätzt ihr das ein?
Soweit ich das herausgelesen habe, gibt es in Spanien ein viel größeres Bewusstsein für dieses gesellschaftliche Problem von Femiziden. Das hat dazu geführt, dieses Bewusstsein ist auch nicht einfach so entstanden. Es gab einen Femizidfall und der wurde eben öffentlich sehr debattiert und danach wurden die Maßnahmen eben komplett geändert. Es wird darauf geachtet, dass wenn ein Fall Gewalt in engen Beziehungen stattfindet, dass innerhalb von 42, 72 Stunden entschieden wird, ob der Aggressor in Polizeigewahrsam gesetzt werden soll, also die handeln schnell, ob die Opfer und die Kinder in Polizeischutz gestellt werden soll. Und es gibt so ein Schnellverfahren, richterliches Schnellverfahren, das innerhalb von 2 Wochen ein Urteil abgibt. Und die Staatsanwälte sind explizit auf Femizide eben und Gewalt an Frauen spezialisiert. Das kann eben alles dazu führen, dass die Zahlen sinken. Genau diese größere Aufmerksamkeit, die kommt wahrscheinlich auch davon, dass Femizide dort medial eine höhere Fläche zugestellt wird. Das teilweise gibt es landesweite Schweigeminuten, wenn ein Femizid stattgefunden hat. Und die Finanzierung, die werden über 1 Milliarde kriegen sie vom Haushalt gestellt für die ganzen Maßnahmen. Ja, das alles wird wahrscheinlich dazu führen. Vielleicht auch gibt es noch andere Gründe, aber das ist das, was in dem Buch erwähnt wird.
Also mich hätte das nochmal interessiert mit der Bestrafung und wie der Stand gerade ist, weil das Strafmaß ist ja so gering und das nochmal hier zu erläutern.
Also wir haben es gerade in dem Lied auch von Jocelyn B. Smith und Christina Wolf gehört. Mord wird's fast nie, nur eine Frau, das Strafmaß. Das Gericht, das habe ich auch gerade kurz angesprochen, greift oft patriarchale Argumentationsmuster auf. Und da gibt es auch ein paar sehr signifikante Zitate aus dem Buch. Der Mord sei ja verständlich, nachvollziehbar. Dann wird oft das sogenannte Victim Blaming kommt hier auch vor. Also dem Opfer wird selbst auch eine Mitschuld gegeben dafür, dass es dann am Ende mit dem Tod bezahlt sozusagen. Also sie hätte sich leichtfertig selbst gefährdet, wenn sie bei ihm bliebe, hätte ihn durch Trennung provoziert. Also wie man es dreht und wendet, Frau kann es nicht richtig machen. Und das ist halt klar, worauf das abzielt. Das ist halt einfach eine Misogynie, die im System sehr tief verankert ist, in der Justiz sehr tief verankert ist. Ich glaube auch nicht, wir hatten es auch gerade schon im Nebengespräch so, dass das besser wird, wenn man jetzt mehr Frauen in Richterinnenpositionen hätte, weil dieses System, einfach diese Denkmuster so tief in dieser Gesellschaft verankert sind. Und auch die Medienberichterstattung spielt da ja mit einer Rolle. Und da müssen wir uns hier auch auf jeden Fall an die Nase greifen, dass wir oft das versäumen, diese Fälle aufzugreifen, weil es halt auch kaum sichtbar ist. Ne? Es ist eine kleine Nachricht, vielleicht 3 Zeilen im lokalen Käseblatt. Und nur wenn der Täter dann ausnahmsweise mal aus Afghanistan kommt, wird es riesig aufgeblasen und das ist halt die absolute Ausnahme und dann rassistisch ausgeschlachtet. Naja, also die Intimizide sind halt einfach Normalität in Deutschland, sollten sie nicht sein. Und dementsprechend ist die Berichterstattung ja auch, ne, wenn die Bild-Zeitung, sage ich jetzt mal platt, da titelt, sie wollte sich trennen, dann suggeriert das natürlich, dass sie da eine Mitschuld hat.
Ja, das ist krass. Also auf der einen Seite wird der Frau irgendeine Schuldzuweisung zugesprochen. In dem Buch werden auch Richter zitiert, die sowas sagen, wie die Frau hätte sich, sei mitschuldig, weil sie habe sich nicht getrennt. Mhm. Auf der anderen Seite ist es offensichtlich, dass der Trennungstag einen Tod triggern kann. Das ist unfassbar. Dann kommt es noch dazu, dass in einer Studie, die auch in dem Buch erwähnt worden ist, ist in deutschen Richtern nachgewiesen worden ist, dass sie ein Empathievermögen für Täter aufweisen. Also das ist so krass. Die versuchen sich da hineinzuversetzen und dann irgendeinen nachvollziehbaren Grund zu finden, dass diese Tat passiert ist. Aber dieser, wie du schon gesagt hast, diese Empathievermögen endet dann bei irgendwelchen rassistischen Gründen. Mhm. Also es wird dann auch vor Gericht hört das dann auf und wird dann mit ganz anderen Argumentationen gearbeitet. Ja, allgemein, Frauen aus dem Ausland, deren Aufenthaltstitel hier an Männern gebunden ist, häufig generell, das ist nochmal ein großes Thema, generell krass benachteiligt in allen Formen.
Und da kommen wir dann nochmal zu noch einem Stichpunkt, die Istanbul-Konvention. Wenn jetzt deine Frage damit beantwortet ist, Sabine.
Ja. Ja.
Das ist noch so vielleicht ein Themenbereich, den wir in diesem Buch haben. Wir sprechen immer noch für Leute, die vielleicht gerade eingeschaltet haben, hier am 8. März im Mittagsmagazin bei Radio Dreieckland über das Buch Femizide, Frauenmorde in Deutschland 2022 im Hirzel Verlag erschienen. Julia Kruschwitz und Caroline Hentjes haben recherchiert und dieses außergewöhnliche Sachbuch geschrieben. Und wir wollten jetzt nochmal auf die, ja, auch was auch ein Teil der Prävention ist, die Istanbul-Konvention ist eine Konvention, die viele Staaten verabschiedet haben, ratifiziert haben, in geltendes Recht umgesetzt haben, seit bald 10 Jahren, soweit ich weiß, in Deutschland. Es ist aber nichts passiert. Also es gibt zum Beispiel viel zu wenig Plätze in Frauenschutzhäusern. Viele Frauen haben keinen Anspruch auf einen Platz in Frauenschutzhäusern, als Studentinnen oder geflüchtete Frauen, deren Aufenthalt, wie du es gerade schon gesagt hast, an den Status des Mannes, ihres Ehemannes gekoppelt ist in dem Fall, oder müssen dann diesen Frauenschutzhausplatz selbst bezahlen. Und das ist halt nicht das, was die Istanbul-Konvention vorgibt, weil besonders vulnerable Gruppen sind eben geflüchtete Frauen und auch Transfrauen tatsächlich. Die kommen in dem Buch überhaupt nicht vor. Also die Fälle, die hier geschildert werden, sind alles Cis-Frauen, die ermordet werden. Aber Transfrauen sind auf jeden Fall auch eine sehr vulnerable Gruppe und die werden von der Istanbul-Konvention eben auch explizit geschützt. Nur, es passiert halt nichts.
Ja, ich wollte ein paar Zahlen nennen. Also die Istanbul-Konvention geht so weit, dass sie konkrete Zahlen nennt, auf wie viele Personen eben ein Frauenhausplatz den Frauen zur Verfügung gestellt werden sollen. Das sind pro 7.500 Einwohner in einen Frauenhausplatz. Es gibt bundesweit keine flächendeckende und ausreichende Frauenhausplätze. Es führt auch dazu, dass wenn zum Beispiel hier in Baden-Württemberg es keinen freien Platz gibt, dass ich da dann als Betroffene in anderen Bundesländern suchen würde. Die könnten mich aber einfach nicht aufnehmen. Die hätten das Recht, mich nicht aufnehmen zu lassen, weil es nicht unter deren Befugnisse. Das hängt auch damit zusammen, dass die Gelder der Frauenhäuser unter freiwillige Leistungen zur Verfügung gestellt werden. Also suggestiert, dass würden die Kommunen den Frauen einen Gefallen tun, indem sie ihnen einen Frauenhausplatz darstellen, um sich selber zu schützen. Das nimmt hier total irrationalem Ausmaße an. Was ist das alles lösen dabei, würde, ja, wäre ein Rechtsanspruch auf ein
Frauenhaus. Dabei ist es halt geltendes Recht. Ne? Also es gibt diesen... Es gibt halt diesen Anspruch. Es ist halt die Frage, wer zieht da vor Gericht und setzt das dann wirklich auch durch, dass wir diese Präzedenzfälle mal hätten. Also vielleicht gibt es sie ja auch inzwischen. Das Buch ist ja, wie gesagt, jetzt auch ein gutes Jahr alt. Aber im Buch habe ich nichts gelesen und selbst wenn es die gäbe, ja, vielleicht meldet ihr euch mal, wenn jemand da draußen ist, die gerade in der Klage steckt.
Was nehmt ihr aus dem Buch als Wesentliches mit?
Ich fand es tatsächlich überraschend, dass es diese Strategien gibt. Ich glaube, die Christina Wolf, die wir vorhin gehört haben, die sagte mal, Deutschland ist ein Brennpunkt, was Femizide angeht in Europa. Und das zeigt, wie dringend dieses Problem ist und nicht angegangen wird. Und wenn ich hier lese, dass es diese Strategien gibt, die erfolgreich umgesetzt werden, in Spanien, in Rheinland-Pfalz wurde, glaube ich, oft so als positives Beispiel, oder die Kommune Darmstadt. Wenn ich mir das jetzt dann vorstelle, es gibt diese Strategien, dann frage ich mich, woran hapert es? Wieso setzen wir das nicht einfach nicht schon lange durch?
Ja. das ist das, was ich auch mitnehme auf der Ebene, dass es, dass Frauenhäuser gar nicht als so wichtige Institutionen in der Gesellschaft behandelt werden. Also es sollte ein Recht sein, sich schützen zu dürfen in so einer Situation, aber weil es als immer noch als Einzelfall in der Politik gesehen wird, so ist das, also dann und daran auch die Gelder gekoppelt sind, sind Frauen und Kinder dieser Gewalt ausgeliefert in Deutschland. Das ist hier ein Riesenproblem und es wird überhaupt nicht angemessen debattiert. Und das ist das, was ich daraus mitnehme, dass wir dafür kämpfen müssen. Heute ist ein guter Tag, aber jeder andere auch.
Und vielleicht auch unsere Rolle als Medium vielleicht auch nochmal näher besser nutzen, um auf diese Fälle aufmerksam zu machen, die halt hier in Freiburg auch passieren und dann immer nur eine kleine Nachricht wert ist, wie wir es gerade ja schon gesagt haben.
Femizide, Frauenmorde in Deutschland. Ihr hört einen Ausschnitt aus der Buchbesprechung von Melita, Maike und Sabine. Damit geht das Infomagazin am Internationalen Feministischen Kampftag zu Ende am 8. März 2023. Am Mikrofon verabschiedet sich Johanna.
Mujeres, cambiamos el mundo.
Wir Frauen verändern die Welt. Move on!